Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ask an Expert, die Polycythemia-Vera-Sprechstunde, ein Podcast der AOP Health. Hier widmen wir uns den vielen Fragen, die sich die allermeisten Menschen nach der Diagnose PV, wie die Polycythemia-Vera abgekürzt wird, stellen. Denn es handelt sich dabei um eine seltene Erkrankung und vielfach fehlt es an grundlegenden Informationen. Deswegen haben wir hier für diesen Podcast zwei absolute Experten auf dem Gebiet der myeloproliferativen Neoplasien, kurz MPN, der Überbegriff der Krankheitsgruppe, in die auch die PV fällt, eingeladen. Professor Dr. Martin Grieshammer, Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostasiologie und Palliativmedizin am Johannes-Wesling-Klinikum Minden und Professor Dr. Andreas Reiter, Leiter des Exzellenzzentrums für myeloproliferative Neoplasien am Universitätsklinikum Mannheim. In dieser Episode wollen wir ein bisschen besser verstehen, was es mit der Mutations- oder Alleellast auf sich hat. Vielleicht haben Sie schon von der sogenannten JAK2 oder auch JAK2-Mutation gehört. Aber was bedeutet das? Und muss man sich bei erhöhten Mutationswerten mehr Sorgen machen? Herr Professor Reiter?
Bei über 95% der Patienten mit Polycythemia vera findet sich eine genetische Veränderung in einem Gen, das nennt sich JAK2, J-A-K-2. Das ist einfach ein Name, den irgendjemand mal diesem Gen gegeben hat. Das könnte auch jede andere Buchstabenkombination sein. Und da gibt es Mutationen in verschiedenen Abschnitten. Und in einem Abschnitt, also an einer ganz bestimmten Base, gibt es halt bei über 90, 92, 93% der Patienten eine Genveränderung, die aber generell auch andere myeloproliferative Erkrankungen verursachen kann, wie die essentielle Thrombozytämie oder auch die Myelofibrose. Also die Mutation selbst ist spezifisch für MPN, ist aber nicht spezifisch für einen dieser Subtypen.
Für jeden eigenen Subtyp, für jede eigene Art der myeloproliferative Neoplasien oder MPN-Erkrankung gibt es ein eigenes typisches Muster an Genmutationen. Für die essentielle Thrombozytämie und die primäre Myelofibrose sind neben dem JAK2-Gen auch das Calreticulin oder das Mippel-Gen ausschlaggebend. Für die PV, die Polycythemia vera, nicht. Da wird fast immer ausschließlich die JAK2-Mutation gemessen. Und das bedeutet, so Herr Professor Reiter,
das heißt andersrum, wenn wir einen Patienten sehen, bei dem wir den Verdacht auf eine myeloproliferative Erkrankung haben, würden wir heute als allererstes noch vor der Knochenmarkpunktion eine Genuntersuchung im peripheren Blut machen.
Diese Genuntersuchung führt man durch, um erstens festzustellen, ob die Mutation nachweisbar ist, ja oder nein, und so eine bessere Diagnose stellen zu können, und dann in einem zweiten Schritt, um über das Blut die Mutations- oder Alleellast festzustellen. Allel ist dabei einfach der Fachbegriff für die unterschiedlichen Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle. Und die Alleellast bzw. Mutationslast stellt fest, wie groß der Anteil der mutierten JAK2-Allele im Verhältnis zur Gesamtmenge der Allele im Blut ist. Denn das ist ganz unterschiedlich.
Und jetzt kommt halt noch dazu, und das haben wir eigentlich erst in den letzten Jahren gelernt, dass diese Genveränderung auch quantitativ unterschiedlich sein kann. Also immer im Verhältnis zwischen dem kranken Gen und dem gesunden Gen. Und das kann eben, der Anteil des kranken Gens kann nur 2% sein und der Anteil des kranken Gens gegenüber dem gesunden kann 90% sein. Und dieses Verhältnis zwischen dem kranken Anteil und dem gesunden Anteil bezeichnet man als Mutationslast, also JAK2-Mutationslast. Und dieser Wert kann, wie bereits erwähnt, sehr niedrig sein und kann auch sehr hoch sein. Wenn man viel Erfahrung hat, dann kann man das oft auch schon so vorhersagen, in welchem Bereich das liegt. Es liegt halt so im Schnitt bei der Polycythemia vera irgendwo zwischen 25, 30, 40%. Jetzt gibt es aber eben Patienten, bei denen diese Mutationslast sehr hoch ist, zum Beispiel über 50%. Und wir wissen aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass je höher die Mutationslast ist, umso höher ist auch das Risiko für solche thromboembolischen Ereignisse, also Thrombose, Herzinfarkt oder Schlaganfall, und ist auch erhöht das Risiko, früher einen Übergang in eine Verfaserung des Knochenmarks zu erleiden. Das heißt also, dass die Mutationslast durchaus auch ein prognostischer Parameter für Ereignisse ist.
Die Mutationslast, also der Anteil der mutierten Allele im Verhältnis zu den nicht mutierten Genen, kann, und die Betonung liegt hierbei kann, eine Aussage darüber treffen, wie wahrscheinlich eine Thrombose, Herzinfarkt oder Schlaganfall sind. Aber
jetzt ist es aber das Problem insgesamt, dass die Mutationslast alleine macht es nicht. Man würde also, die Mutationslast ist ein wichtiger Bestandteil. Neben dem Blutbild, neben der Milzgröße, neben den Symptomen, neben dem Knochenmark, wenn man es gemacht hat. Also das ist jetzt nichts Absolutes und ausschließlich Wichtiges, aber es ist ein wichtiger Bestandteil in dem Gesamtkomplex der Diagnose und Prognose der Erkrankung. Also nochmal, je höher die Mutationslast potenziell, umso schlechter ist die Prognose hinsichtlich von solchen Ereignissen wie Thrombose und Verfaserung des Knochenmarks.
Durch neue Wirkstoffe und Medikamente, so Professor Reiter, kann man nun diese Mutationslast senken. Darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Wenn Sie selbst weitere oder spezifische Fragen haben, die wir hier nicht oder noch nicht beantwortet haben, dann schauen Sie doch auf unserer Website askanexpertlive.de vorbei. Wir veranstalten zweimal jährlich Live-Veranstaltungen, an denen Sie gratis online teilnehmen können. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie auch die kommenden Fragen und Antworten nicht verpassen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, wenn Sie jemanden kennen, für den das hilfreich sein könnte. Ja, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Patientensprechstunde von AOP Health.